Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei einer brandneuen Folge von unserem Podcast Kein Katzenjammer, der junge linke Podcast. Ich bin Flora Petrik und hier bei Kein Katzenjammer diskutieren wir jede Woche das politische Geschehen und wir analysieren ein aktuelles Thema, das uns gerade bewegt. Der Podcast wird gemacht von den jungen Linken. Wir sind eine unabhängige Jugendorganisation, die in ganz Österreich am Aufbau einer starken Linken arbeitet. Unser Podcast richtet sich an alle, die politisch interessiert sind oder es vielleicht noch werden wollen. Draußen fällt gerade der erste Schnee des Jahres und ich sitze hier drin am Schreibtisch und freue mich auf unsere neue Folge. Ich habe mir gerade so eine Riesenkanne Ingwer-Zitronentee selbst gemacht, die mich hoffentlich gut durch diese eisige Kälte da draußen bringt. Und es riecht gerade voll gut hier in meinem Zimmer deswegen. Heute gehen wir einem Thema nach, das in den letzten Monaten wieder Aufwind bekommen hat. Wir sprechen heute über Esoterik. Mit Lebensweisheiten, Naturheilkunde oder Mantren, um sich in der Welt zurechtzufinden, bedienen Esoterikerinnen und Esoteriker schon lange ein großes Publikum. Gerade in der Pandemie erlebt esoterisches Gedankengut einen besonderen Aufschwung. Menschen lassen sich zum Beispiel nicht impfen, weil sie an die Selbstheilung ihres Körpers glauben oder daran, dass es schon rechtens ist, wenn die Natur sich alter, kranker Menschen entledigt. In den letzten Wochen wird auch die auffallend niedrige Impfquote in deutschsprachigen Ländern im Zusammenhang mit einer weiten Verbreitung von Esoterik diskutiert. Wir fragen uns heute, was hat es mit Esoterik auf sich? Was gibt sie den Menschen? Welche Industrie steckt eigentlich dahinter? Warum ist esoterisches Gedankengut potenziell sehr gefährlich? Warum sollen wir uns überhaupt damit auseinandersetzen? Und wieso erfreut sich Esoterik zu bestimmten Zeitpunkten der Geschichte an bestimmten Orten besonderer Beliebtheit? Darüber spreche ich heute mit Veronika Hackel. Froni ist bei den Jungen Linken St. Pölten aktiv. Sie ist auch im Bundesvorstand der Jungen Linken und ist aktuell gerade fleißig mit unseren Mitgliedergesprächen beschäftigt. Denn vor unserem Bundeskongress von 6. bis 9. Jänner führt der Bundesvorstand mit jedem Mitglied bei Junge Linke noch ein Gespräch, um herauszufinden, was sich die Leute für den Verband wünschen, was sie gerade bewegt, was sie gerade politisch beschäftigt. Und ja, Froni, du bist voll eingedeckt und es freut mich umso mehr, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Freut mich auch sehr, dabei zu sein.
Starten wir vielleicht gleich mal mit einem aktuellen Anlass. Warum ist in deutschsprachigen Ländern die Impfquote so viel geringer als in den meisten west- und südeuropäischen Staaten? Also warum ist diese Impfablehnung häufig gerade in diesen Gebieten so ideologisch und so hartnäckig?
Mhm. In deutschsprachigen Ländern sind die Impfquoten tatsächlich deutlich niedriger als im Rest von Westeuropa. In Österreich, Deutschland und der Schweiz sind jeweils über 20% der über 12-Jährigen ungeimpft. In Österreich sind es konkret ca. 24,8%. Und im Vergleich dazu, Schweden ist in Westeuropa auf Platz 4 mit 16,1%. Also da ist nochmal ein arger Unterschied dazwischen. Auch regional sieht man Unterschiede. Also innerhalb der Schweiz sind in deutschsprachigen Gebieten die Impfquoten geringer und auch im deutschsprachigen Teil Italiens. Diese geringen Impfquoten lassen sich, glaube ich, mit zwei Punkten ganz gut erklären, wobei natürlich mehrere Faktoren da eine Rolle spielen. Zuerst einmal, glaube ich, ist es der Föderalismus. Also Österreich, Deutschland und Schweiz sind stark föderal strukturiert. In Österreich heißt das konkret, dass die einzelnen Länder, also die einzelnen Bundesländer, unter anderem eine eigene Gesetzgebung und Vollziehung haben. Das haben wir auch in den letzten Wochen nochmal stärker bemerkt, dass da zum Beispiel Landeshauptleute sich für lokale, nur im eigenen Bundesland geltende Lockdowns entscheiden können. Und auch die Corona-Maßnahmen waren über die letzten mittlerweile über 1,5 Jahren Pandemie auch nie einheitlich in Österreich. Dieses Prinzip gilt auch außerhalb der Corona-Maßnahmen natürlich und dadurch entwickelt sich einfach eine gewisse Skepsis gegenüber dem Bund. Und besonders zugespitzt hat es sich jetzt eben während der Pandemie. Diese föderalen Strukturen alleine erklären aber auch noch nicht diese starke und eben oft ideologische Impfablehnung. Die kommt aus einer ganz stark verwurzelten Weltanschauung in Österreich, die sehr wissenschaftsskeptisch geprägt ist. Und politisiert wird diese Skepsis dann auch noch durch eine starke Rechte, also in Österreich konkret die FPÖ, die da Demos organisiert, Stimmung macht und gegen die Impfung wirbt. Spannend ist aber auch hier, dass viele Impfskeptiker gar nicht aus dem rechten Feld kommen, sondern eher aus alternativen Milieus. Das heißt, konkret auch Leute aus esoterischen Bereichen werden hier abgeholt.
Da sind wir eh auch schon mitten im Thema unserer Folge. Bleiben wir gleich mal bei diesem esoterischen Bereich. Welche Ausmaße haben denn Esoterik und alternative Medizin unter großen Anführungszeichen und Wissenschaft in Österreich und auch in Deutschland? Also wer steckt da dahinter? Was sind da die relevanten Institutionen? Kann man da jetzt alle in einen Topf werfen oder gibt es da Abstufungen in diesem esoterischen Milieu?
Man findet in der Esoterik und auch in anderen Arten alternativer Medizin natürlich die in ganz unterschiedlichen Formen im Alltag. Das reicht jetzt von einfach Globuli oder anderen homöopathischen Medikamenten, die übrigens jeder zweite Österreicher und jede zweite Österreicherin schon mal selbst genommen hat oder vielleicht in der Kindheit bekommen hat, bis zu auch Energetikern und Energetikerinnen, die, und das steht genauso im Methodenkatalog der Wirtschaftskammer, zum Beispiel mittels sanfter Berührungen Energieblockaden lösen können.
Mhm.
Ein Unterschied zwischen Esoterik und Energetik, der lässt sich eigentlich gar nicht so leicht ziehen. Zweiteres ist lediglich die offizielle Bezeichnung der Wirtschaftskammer. Esoterik bezieht sich nicht auf die konkreten Dienstleistungen, sondern mehr auf die Weltanschauung, die aber nun mal auch Energetiker haben. Der Jahresumsatz von Energetikern und Energetikern in Österreich beträgt übrigens 2 Milliarden Euro, die sich auf ca. 18.000 Energetiker und Energetikerinnen verteilen. Das sind übrigens vorwiegend Frauen. Dazu vielleicht ein kleiner Funfact. Die derzeitige Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Österreich, Margarete Schramböck, von der man in letzter Woche auch in den Medien von ihrer Befürwortung zur Impfpflicht gehört hat, hat selbst auch einen Gewerbeschein als Energetikerin.
Echt? Okay, krass, das wusste ich nicht.
Und diese werden die Dienstleistungen von Energetikern nicht über die WKO geregelt, dann könnte man diese Praktiken übrigens auch gar nicht ausführen. So wird derzeit zwar geregelt, welche Praktiken Energetiker und Energetikerinnen ausführen dürfen und was dabei zu beachten ist, es wird aber dadurch auch erst recht bewilligt.
Mhm.
So ähnlich spielt es sich auch bei homöopathischen Arzneimitteln ab. Also homöopathische Mittel sind auch nur deswegen Arzneimittel, weil es eben das Gesetz so sagt. Dadurch gibt es eine leichte Steuerung, also zum Beispiel in der Dosierung. So müssen homöopathische Mittel auch so stark verdünnt sein, dass sie halt unbedenklich sind. Aber weiters müssen sie keine Tests über ihre Wirkung da durchlaufen. Dadurch, dass sie aber als Arzneimittel gelten, können nur Ärztinnen sie verschreiben und es wird eine gewisse medizinische Ausbildung bedingt. Das schafft aber auch eine gewisse Autorität. Wenn etwas nur durch einen Fachmann bzw. eine Fachfrau verschrieben werden darf, dann muss da ja auch irgendwas dran sein. Aber auch abseits der Medizin bzw. des Gesundheitsbereiches trifft man auf Esoterik. Besonders auch die Waldorfschulen, deren Lernkonzept auf den Philosophen Rudolf Steiner zurückzuführen sind stark esoterisch geprägt. Diese Schulen bekommen in den letzten Jahrzehnten definitiv auch einen Aufschwung. Und auch Laes-Schulen, die eine Art Hausunterricht, also Unterricht abseits der Regelschulen anbieten, finden immer mehr Schüler und Schülerinnen. Mittlerweile werden in Österreich, auch nochmal zugespitzt während der jetzt Corona-Pandemie, über 2000 schulpflichtige Kinder zu Hause oder eben in solchen Schulen unterrichtet. Die Laes-Schulen sind von der völkisch-esoterischen Anastasia-Bewegung inspiriert. Ausgebildete Pädagogen oder didaktische Lernkonzepte sucht man vor Ort aber vergeblich. Aktuell werden hier vom Bildungsministerium auch keine Maßnahmen getroffen und daher weiß man auch gar nicht, wie viele von diesen über 2000 Kindern es genau betrifft.
Das ist schon Wahnsinn, wie sich da das in allen Bereichen wie Gesundheit und Bildung auch so hartnäckig festsetzt. Was ich mich frage, warum halten sich solche esoterischen Ideen in Zeiten, in denen wir es eigentlich besser wissen müssten? Also, wie du sagst, die erhalten ja sogar noch zusätzlichen Auftrieb aktuell. Lässt sich dein Muster erkennen, wann der Zuspruch zu Esoterik besonders groß ist?
Mhm. Ich finde das auch eigentlich ziemlich verwunderlich, dass Esoterik gerade in den letzten Jahrzehnten so einen Boom erlebt hat. Man müsste ja meinen, dass eben medizinisch-naturwissenschaftliches Wissen heutzutage so leicht zugänglich und so gut erklärt ist wie nie zuvor. Bei der Pestepidemie im 14. Jahrhundert ist es, glaube ich, noch recht verständlich, dass sich Menschen die unterschiedlichsten Erklärungsmuster und Gründe für den Ausbruch der Krankheit selbst zusammengereimt haben und alle möglichen Gerüchte da auch übernommen haben. Man hat ja noch für Jahrhunderte wirklich nicht gewusst, woher die Pest kommt und warum da plötzlich so viele Leute dran gestorben sind. Heute hat aber die Wissenschaft nicht nur in kürzester Zeit Tests und eine wirksame Impfung gegen ein neues Virus entwickelt, sondern von Beginn an recht nachvollziehbare Erklärungen auch geliefert, warum da auf einmal so viele Leute krank werden und wie sich das auch eindämmen lassen würde. Dass alternative Ansätze noch immer oder gerade auch wieder so stark werden, stellt uns da schon vor ein Rätsel. Ich glaube, ein guter Anfang, um dieses Rätsel zu lösen, ist, sich zuerst einmal die Biografie von Leuten anzusehen, die esoterischen Ideen anhängen. Das hat beispielsweise auch die Sozialpsychologin Claudia Barth mithilfe von Interviews gemacht. Und sie meint, dass sich esoterische Ansätze grundsätzlich dadurch alle Schichten und Altersgruppen ziehen, aber dass es vor allem Frauen sind, rund 2/3 schätzt sie, die Esoterik anhängen. Die sind dann wiederum besonders oft zwischen 40 und 50 Jahre alt, sind beruflich und persönlich durchaus erfolgreich, haben vielleicht auch schon einiges erreicht, aber häufig unmittelbar vor ihrer Zuwendung zur Esoterik eine persönliche Krise oder einen Umbruch erlebt. Barth erzählte zum Beispiel in einem Interview von einer Frau, die in ihrem Job immer weiter aufgestiegen ist, aber schlussendlich beim Sprung in den Konzernvorstand gescheitert ist, also an der berühmten gläsernen Decke. Statt aber die gesellschaftlichen Zusammenhänge zu reflektieren, die ihr dann möglicherweise diesen beruflichen Aufstieg verunmöglicht haben, hat sie sich der Esoterik zugewandt und Gründe für dieses Scheitern in einem vorherigen Leben gesucht.
Okay, wow.
Ich glaube aber, dass diese Anekdote auch ziemlich viel Spannendes beinhaltet. Zum einen zeigt sie, die Esoterik kann nun mal Sinn stiften und da klare, durchsichtige Erklärungen bieten. Und gesellschaftliche Zusammenhänge sind im Kapitalismus nämlich notwendig undurchsichtig. Es passiert ja nicht das, worauf sich die Menschen gemeinsam einigen, sondern unsere Gesellschaft beruht auf anonymen, zufälligen Marktkräften, die dann niemand tatsächlich kontrollieren oder durchschauen kann. Ob ich mit meinen Fähigkeiten am Markt gerade gebraucht werde, wann ich meinen Job verliere oder in unserem Fall auch eine Beförderung bekomme und in welchem Verhältnis ich da allgemein zur Gesellschaft stehe, ist weder vollständig planbar noch irgendwie durchschaubar. Und der Rest an Planbarkeit, den es nach dem Zweiten Weltkrieg zumindest für eine Zeit lang schon noch gegeben hat, ist in den letzten Jahrzehnten immer weiter verschwunden und Erwerbsbiografien werden da brüchiger. Das heißt, dass wenn wir uns oder das, was wir unter einem normalen Lebenslauf vorstellen, indem man zum Beispiel die Schule besucht, dann eine Ausbildung oder ein Studium absolviert und in dem Bereich dann noch einen Job findet, den man für einen Großteil seines Lebens ausübt, das gibt es eigentlich kaum mehr. Umorientierungen, Weiterbildungen und Phasen der Arbeitslosigkeit zwischen den einzelnen Jobs sind heute eher die Normalität, als dass das die Ausnahme wäre. Und es sind genau diese Brüche, in denen die Esoterik halt ansetzt und dann auch Sinn stiften kann.
Ja, stimmt. Das ist dann sicher für viele so ein willkommenes Deutungsangebot. Ja.
Das ist aber auch nicht der einzige Grund, warum die Esoterik so gut in unsere Zeit passt. Die zunehmende Unsicherheit in der Gesellschaft und am Arbeitsplatz wird nämlich nicht gesellschaftlich ausverhandelt oder irgendwo politisch adressiert, sondern eben auf den Einzelnen abgewälzt. Das heißt eben mit der Angst, ob man einen Job findet und wie lange man den dann behält und wie man mit gesellschaftlicher Veränderung umgeht, werden Menschen ziemlich allein gelassen. Und das muss man dann auch allein bewältigen. Jeder muss heute praktisch seine eigene Projektmanagerin sein. Eigeninitiative, Selbstvermarktung, Soft Skills und Selbstoptimierung sind die Schlagwörter unserer Zeit. Und diesen Ansatz sehen wir auch in der Esoterik. Im Gegensatz zu traditionellen Religionen, die ein so One-Size-Fits-All-Angebot für alle bietet und zur Demut lehrt, ist bei der Esoterik für alle irgendwas dabei. Bei Naturheilkunde, philosophischen Ideen, Ernährungstipps und auch Gebetsmethoden findet jeder etwas, was ihm irgendwie weiterhilft. Das bedeutet natürlich auch, dass man nicht gleich All-In gehen muss, sondern seinen persönlichen Lifestyle mit ausgewählten esoterischen Elementen gestalten kann. Die Esoterik ist damit nicht nur ein Mittel, seine Position in der Gesellschaft und seinem Leben auch Sinn zu geben. Sie schafft das auch auf eine radikal individualistische Art und Weise. Soziale Zusammenhänge und Beziehungen sind ja eigentlich der Grund für die meisten Dinge, die uns so im Leben passieren. Aber gerade wenn es um so Dinge wie Karma geht, dient das alles nur als Trägermaterial für eigene vergangene Taten und Identitäten. Letztendlich geht es also nur um einen selbst, nicht um die Gesellschaft und die Kontexte, in die man eingebunden ist. In ihrem Individualismus ist die Esoterik aber auch enorm konformistisch, hat also nichts Widerständiges, sondern fügt sich da den Normen und Werten unserer Gesellschaft eigentlich ein. Man erfüllt sein Leben mit Sinn, indem man sich mit der Welt um einen selbst abfindet. Das merkt man auch schon an Schlagwörtern wie irgendwie ausbrechen, loslösen und annehmen oder auch Frieden finden, die in diesem Kontext besonders oft vorkommen. Was Einzelnen da vielleicht unkonventionell oder sogar rebellisch vorkommen, ist in Wahrheit oft die eigentlich allgegenwärtige Selbstoptimierung, die sich hier erst recht wieder durchsetzt. Esoterik hilft einem weiter zu funktionieren, indem man den Zustand der Welt um sich herum annimmt, sich in Einklang dazu bringt, anstatt da tatsächlich versucht, sie zu verändern.
Mega spannend, ja. Danke dir für die Einordnung. Auf einen Aspekt, den du vor kurz angeschnitten hast, würde ich gern noch näher eingehen, nämlich die Tatsache, dass Esoterik überwiegend Frauen anzusprechen scheint. Das deckt sich auch mit meinem persönlichen Eindruck, muss ich zugeben. Was meinst du, woran liegt das?
Finde ich auch voll die spannende Frage. Ich glaube, da gibt es vor allem so drei Aspekte, die ich da gerne herausstreichen würde. Zum einen liegt es sicherlich daran, dass die typischen Auslöser für eben einen esoterischen Lebenswandel, also Brüche, und die da in der Karriere oder in der Biografie passieren, einfach Frauen häufiger betreffen als Männer. Gerade durch Karenz und Teilzeitarbeit sind Frauen so etwas wie der Puffer am Arbeitsmarkt, der die stärker männlich geprägte Vollzeitbelegschaft vor Schwankungen in der Konjunktur abschirmt. Das hat man auch direkt nach Corona gesehen, dass die Arbeitslosigkeit da überproportional stark Frauen betroffen hat. Auch dadurch, dass die Phase der Kindererziehung für viele Frauen so ein eigener Abschnitt ist, der notwendig nach einer gewissen Zeit wieder vorbei ist, sind weibliche Biografien viel zerstückelter. Es ist, glaube ich, deswegen auch kein Zufall, dass die am ehesten für Esoterik anfällige Gruppe Frauen sind, die in einem Alter sind, in dem die Kinder fertig erzogen sind oder eben auch nicht mehr so viel Zeit brauchen. Ein weiterer Punkt, den man auch nicht unterschätzen darf, ist, denke ich, die immer noch männlich dominierte Wissenschaft. Dass dem konkreten Fall der Medizinbetrieb so auch auf männliche Körper ausgelegt ist und Frauen bis zum heutigen Tag von Ärzten systematisch nicht ernst genommen werden, das treibt, glaube ich, auch ganz viele in die Arme der Esoterik. Und verstärkt wird das sicher auch dadurch, dass die privat bezahlten Homöopathen und Homöopathinnen oder Energetiker sich einfach viel mehr Zeit nehmen und ein angenehmeres Umfeld schaffen können als der kaputtgesparte Kassenmediziner, die in wenigen Minuten dich irgendwie abfertigen müssen. Das bringt uns auch gleich zum dritten Punkt. Ich glaube nämlich nicht, dass Frauen prinzipiell anfälliger für antiaufklärerisches und diffuses Gedankengut sind als Männer. Zu einem guten Teil ist es sicher die gesellschaftliche Verknüpfung von Weiblichkeit mit Begriffen wie einfühlsam, Natur und irgendwie Übersinnlichkeit, die dazu führt, dass Frauen so viel häufiger der Esoterik anhängen, wo all das ja auch eine sehr große Rolle spielt. Männer hingegen werden eher mit Rationalität, Macht und Stärke in Verbindung gebracht. Das macht Esoterik für viele Männer unattraktiv. Die gesellschaftlichen Umwälzungen und Brüche, die ich aber vorskizziert habe, die betreffen natürlich genauso auch Männer und machen auch bei Männern Strategien notwendig, irgendwie damit umzugehen. Letztens ist das so ein Meme getrennt, da finde ich, steckt auch ganz viel Wahrheit drin. Ich glaube, irgendwie war die Hauptaussage so, Aktienkurse sind auch nur Sternzeichen für Männer. Tatsächlich findet man in so Investmentpyramidensystemen bei Life- und Karriere-Coachings oder auch in der Mainstream-Management-Kultur ganz, ganz viel esoterische Elemente. Da geht es aber nicht darum, irgendwie Frieden mit sich selbst zu finden, sondern dann das richtige Mindset zu haben. Man soll nicht irgendwie gedanklich frei sein, sondern finanziell frei. Die Parallelen sind aber teilweise enorm. Und auch wenn sich das männliche Pendant zur Naturheilkunde meistens streng technisch und sehr wissenschaftlich gibt, steckt da oft wenig dahinter. Sogar im Gegenteil. Ich würde sagen, es ist letzten Endes sogar realistischer, dass ein paar Globuli meinen Schnupfen heilen, als dass ein komplett risikofreies Investment mir 10% Rendite im Monat bringt.
Ja, voll. Wir haben ja jetzt viel über Esoterik gesprochen und noch gar nicht so stark über Verschwörungsideologien. Zu denen haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht. Esoterik und Verschwörungsideologien sind zwar nochmal zwei verschiedene Sachen, aber ich finde, gerade in Zeiten der Corona-Pandemie scheint der Übergang da immer fließender zu werden. Wie kann es denn sein, dass Anhängerinnen und Anhänger von Naturheilkunde und Wünschelrouten plötzlich auf Demos neben hartgesottenen Verschwörungstheoretikern und Rechtsextremen auftauchen? Also wie groß ist dieser Schritt von Esoterik zur Verschwörungstheorie tatsächlich? Und was sind aber auch vielleicht Abgrenzungen?
Ja, tatsächlich gibt es da zumindest in den Zahlen auf jeden Fall einen Zusammenhang. Also Menschen mit spirituellem oder esoterischem Weltbild glauben auch überdurchschnittlich oft an Verschwörungstheorien. Ich glaube aber, es ist auf jeden Fall notwendig, da auch einen gewissen Unterschied zwischen Esoterik und Verschwörungstheorien zu ziehen. Die meisten Menschen, die sich mit Esoterik auseinandersetzen, und das sagt eben auch Claudia Barth als ein Fazit von ihren Interviews, wollen ja nichts über die Gesellschaft erfahren und aussagen, sondern ganz im Gegenteil, man sucht nach individualistischen Lösungen und Deutungsmustern für das eigene Leben und für sich selbst. Esoterische Ansichten und Annahmen müssen sich also gar nicht notwendig auch mit den gesellschaftlichen und politischen Positionen durchziehen. Das ist vielleicht auch ein wichtiger Unterschied zur traditionellen Religion. Wir erleben einen Statuswechsel der Religiosität, dessen Anspruch heute hauptsächlich Glauben ist und die ihren allumfassenden und selbstverständlichen Anhalt verloren hat. Esoterik und religiöse Praktiken stellen gegenwärtig vielmehr eine individuelle Möglichkeit, den eigenen Handlungsspielraum zu deuten und sinngebend zu gestalten dar. Wo Esoterik und Verschwörungstheorien vielleicht zusammenkommen ist, wenn diese persönlich-individualistische Strategie, von der ich gesprochen habe, aber auch scheitert. Wenn klar ist, dass es nicht reicht, sich auf diese ursprüngliche Harmonie einzulassen und sich möglichst eng der existierenden Welt anzupassen und so gesellschaftliche Probleme und Zwänge auszuschalten. Also wenn diese Undurchsichtigkeit und Unplanbarkeit der kapitalistischen Welt doch zum Vorschein kommt, dann sind Verschwörungstheorien ein praktisches Mittel, diesen Widerspruch zu kitten, sich trotzdem einen Reim auf die Welt zu machen, die eben nicht ursprünglich perfekt, sondern systemisch grausam und ungerecht ist. Erklären kann man das aus Sicht der Verschwörungsideologien durch einzelne Menschen, die von ihrem zugewiesenen, da irgendwie scheinbar natürlichen Platz ausbrechen oder abweichen und die gesellschaftliche Ordnung, die ja ohne äußere Einflüsse passen würde, ins Wanken bringen. Diese einzelnen Persönlichkeiten sind dann am Verderben der Welt schuld. Diese Menschen, die nicht nach den Regeln spielen und außerhalb der Gesellschaft stehen, sind dann wahlweise Finanzspekulanten, Bilderberger-Treffen, Freimaurerlogen oder eben, und darauf ist es historisch und auch bei den aktuellen Corona-Demos immer wieder hinausgelaufen, die Juden. Diese vermeintliche Verbindung zwischen anonymen Strippenziehern und Jüdinnen und Juden hat sich historisch so weit verfestigt, dass Letztere automatisch zur Zielgruppe werden, wenn da irgendwie Verschwörungstheorien wieder an Konjunktur gewinnen. Verschwörungstheoretischer Glauben geht oft einher mit antisemitischen Einstellungen. Das können wir auch aktuell wieder beobachten. Ein wichtiges Bindeglied ist dabei die Ablehnung der Moderne. Häufig wird ja gar nicht explizit da von jüdischen Strippenzieherinnen und Strippenziehern gesprochen, sondern von Globalisten, der Political Correctness oder von dem Finanzmarkt. Von da an ist es aber meistens nur ein ganz kleiner Sprung zum Antisemitismus. Juden und Jüdinnen werden historisch ganz eng mit derartigen Phänomenen der modernen Welt assoziiert. Eine Deutung, die schon im Nationalsozialismus zum Kanon antisemitischer Propaganda gehörte. Diese antimoderne Stimmung dient dann als Ausweg aus den Problemen der modernen Gesellschaft, eben in einer Hinwendung zu Natur, Reinheit, Schicksal und das alles verbunden mit geheimnisvollen Mächten. Dass einige wenige Konzerne viel Macht besitzen, dass politische Prozesse in den westlichen Industriestaaten von Intransparenz, Korruption und Technokratie geprägt sind, das stellen die realen Grundlagen dar, auf denen Verschwörungstheorien wuchern. Moderne Entfremdungserfahrungen sind ja prinzipiell etwas, was wir alle erfahren, aber häufig ganz unterschiedlich einordnen. Die Verbundenheit zur Natur, von der ich gerade gesprochen habe, hat aber noch eine ganz andere Komponente, ein gewisser mystischer Naturglaube, der den Stärkeren in der Gesellschaft das Recht auch zuspricht, sich durchzusetzen. Solche sozialdarwinistischen Vorstellungen gehen davon aus, dass die Natur darüber entscheidet, wer überlebt und wer nicht. Die Schwachen werden ausgelesen. Darin ist auch ein Verständnis von Gesundheit durch Verwurzelung enthalten, sei es jetzt im Blut oder im Boden, verbunden mit irgendwie auch der Vorstellung von Reinheit. Diese Erzählungen sichern da ideologisch ab, was sich bei der völkischen Rechten in der Vorstellung eines gesunden Volkskörpers widerspiegelt. Diese Analogie von Gesundheit und krank ist eben nicht zufällig gewählt. Es ist genau die Analogie, die sich auch findet, wenn es darum geht, den Körper vor Impfungen zu schützen. Aber zurück zu deiner Frage. Ich glaube nicht, dass Esoterik automatisch Verschwörungstheorien impliziert. Was beide Strömungen aber teilen, ist auf jeden Fall die Annahme, dass es eine freie Welt ohne fundamentale Widersprüche und Unterdrückung gibt und die eigentlich auch schon immer da war. Dass die Welt aber aktuell nicht frei ist, das sehen beide Bewegungen als Folge unserer Selbstentrücktheit oder weil es einzelne mächtige Abweichler gibt, gegen die es sich zu stellen gilt. Demgegenüber steht die Ansicht, die Linke historisch auch immer vertreten hat: Die Welt ist nicht von sich aus frei, sondern die Freiheit muss erst erkämpft werden.
Viele Hörerinnen und Hörer haben vielleicht selbst Menschen im Bekannten- oder Verwandtenkreis, die teilweise solchen esoterischen Ideen anhängen oder dem zumindest grundsätzlich was abgewinnen können. Was ist denn deine Einschätzung? Wie kann man denn persönlich damit umgehen, gerade wenn Bekannte oder Freundinnen vielleicht sogar in Kontakt mit damit verbundenen verschwörungstheoretischen Ideen kommen und sich radikalisieren?
Puh, das ist natürlich immer eine Herausforderung. Gerade jetzt machen sich viele ja auch Sorgen um ihre Verwandten oder Freundinnen, die sich nicht impfen lassen oder Krankheiten nicht angemessen behandeln lassen, weil sie an eine Art Selbstheilung irgendwie glauben. Ich kenne hier auch ein paar, die dann von so etwas wie einer Sprachlosigkeit erzählen, also dass sie gar keine gemeinsame Grundlage irgendwie mehr haben, sich da mit ihrer Familie auszutauschen, weil man so grundlegend anderer Ansicht über die Welt ist. Und dass man dann das Gefühl hat, man hat irgendwie gar keinen Common Ground mehr. Ich glaube, wichtig ist es auf alle Fälle, zu versuchen, da im Gespräch zu bleiben, auch wenn das sicher mühsam ist, da diese Geduld aufzubringen und nicht einfach zu sagen, hey, das war's, wir brechen den Kontakt ab. Das ist vor allem dann schwer, wenn man es eben mit Personen zu tun hat, die eine Art missionarischen Eifer mit ihrer Esoterik entwickeln. Wichtig ist, vom Vorhinein klar zu machen, dass man diese Ansichten nicht teilt, aber dass man Interesse am Gegenüber hat, dass man die Person halt dennoch schätzt. Und dann kann man sich fragen, warum sind diese esoterischen Gedanken so wichtig für die Person, also was geben sie ihr da? Oftmals ist es ein Lebensthema, was dahinter steht. Und darüber ins Gespräch zu kommen und wie es der Person damit geht, also Verluste, Einsamkeit, Stress im Job, das kann auch schon ein wichtiger Schritt sein, um da andere Angebote zu machen, damit umzugehen. Und es kann auch ein Weg sein, nach den Quellen zu fragen. Also wo hat die betreffende Person eigentlich die Informationen her? Wie kommt man da eigentlich auf diese Ideen? Und auch das irgendwie nachzuvollziehen kann helfen, da andere Quellen entgegenzuhalten. Mhm. Aber natürlich, wenn das ein geschlossenes Denksystem ist, also wie beispielsweise bei Sekten, ist es auch schwer, da überhaupt heranzukommen, das ist ganz klar. Da ist es manchmal auch notwendig und sinnvoll, einfach klare Grenzen zu setzen. Insbesondere dann, wenn antisemitische, rassistische oder allgemein menschenverachtende Aussagen fallen. Ich verstehe, dass da bei vielen die Angst groß ist, dass man einen lieben Menschen da verliert oder es zum Kontaktabbruch kommt. Da kann manchmal auch eine abgesprochene Auszeit sinnvoll sein, wo man selbst dann wieder zu Kräften kommt.
Ja, das klingt sinnvoll, weil das kann, glaube ich, echt sehr, sehr belastend auch einfach sein. Ja. Wie sollen wir denn mit diesem Phänomen nicht nur privat, persönlich, sondern politisch umgehen? Mein Eindruck ist, mit Fakten scheint man ja Esoterik nichts entgegensteuern zu können. Also konkret steht man als Linke ja vor dem Dilemma, dass man einerseits schon an Fortschritt und Vernunft glaubt und dementsprechend antiaufklärerische Aussagen nicht stehen lassen will. Andererseits habe ich oft den Eindruck, dass man dann doch sehr schnell in diese Rolle rutscht, die profitorientierte Pharmaindustrie und die Regierung zu verteidigen, beziehungsweise halt so wahrgenommen zu werden, als würde man das tun. Die ja, wenn wir uns ehrlich sind, selbst dazu beitragen, dass Esoterik und Co. so erfolgreich sind. Das hat die Wirtschaftskammer ja vorher erwähnt. Wie kann man diesen Zirkel durchbrechen? Wie sollen wir uns da positionieren als Linke? Was können wir tun?
Boah, ja, das ist auch eine sehr gute und noch schwierige Frage. Wir Linke legen ja tendenziell einen Wert darauf, dass unsere politischen Positionen und unser Blick auf die Welt sehr differenziert ist und sich auf wissenschaftliche Erkenntnisse beruft. Dass wir uns, wie du gesagt hast, da auch in die Tradition der Aufklärung einreihen. Und aktuell müssen wir feststellen, dieser starke Fokus auf Wissenschaft, Vernunft und auch Logik wird von vielen Menschen noch nicht geteilt. Die wenden sich eher Esoterik, Religionen oder Sekten zu. Und das heißt für uns auch in unserer politischen Arbeit, dass wir Menschen nicht mit einfach Wissen oder eigentlich besser Wissen da überzeugen können. Wir können Menschen, die die Grundlage von wissenschaftlicher Beweisführung nicht teilen, nicht mit wissenschaftlichen Argumenten erreichen. Im Gegenteil, wir entfernen uns noch mehr von ihnen und wirken wohl auch zu Recht da abgehoben, wenn man Leuten da im übertragenen Sinn irgendwie sagt, lies halt mal ein Buch.
Ja.
Was ich versucht habe vorher zu erklären, Menschen glauben auch deswegen an Esoterik, weil sie damit in ihren Bedürfnissen und Sehnsüchten, in da den Wünschen und auch Ängsten, die es einfach gibt, abgeholt werden. Menschen glauben das, was sie halt glauben wollen und auch, was ihnen halt nachvollziehbar und konkret erscheint. Der Kapitalismus ist komplex und undurchsichtig und die aktuellen Geschehnisse werden als übermächtig empfunden. Man selbst steht dem Ganzen sehr ohnmächtig gegenüber. Wenn wir da Marx folgen, der Religionskritik als Grundlage jeglicher Kritik überhaupt verstanden hat, dann heißt das auch, der modernen Gesellschaft den Schleier zu ziehen und zu sagen, was halt eigentlich ist. Unsere Aufgabe als Linke muss also sein, andere Deutungen für das Elend und für das Leid dieser Welt zu finden und sie auch damit zu verknüpfen, mit einer Art Begeisterung für eine bessere Welt da zu kämpfen und sich nicht mit dem eigenen Elend irgendwie abzufinden und senden zu werden. Wir müssen es da schaffen, Erklärungen zu vermitteln, warum diese Welt ungerecht ist, die auch nah am Alltag der Leute dran sind. Und wichtig ist dabei auch, es geht nicht nur um das Vermitteln, sondern auch um das gemeinsame Tun. Ja. Denn nur im gemeinsamen Tun, in der gemeinsamen politischen Arbeit, fühlt man sich ein Stück auch weit weniger ohnmächtig. Das ist auch meine persönliche Erfahrung bei Junge Linke. Ich glaube, unsere Aufgabe als Linke muss da sein, Möglichkeiten zu bieten, sich einzubringen und das eigene Leben zu gestalten. Organisationen, Vereine und Parteien, das alles sind Räume, in denen wir Vertrauen aufbauen können und auch Austausch fördern können. Das geht also weit über reine Überzeugungsarbeit hinaus. Dafür muss ich mich aber auch wirklich interessieren für Menschen, dafür, welche Erfahrungen sie gemacht haben, was sie denken, und man muss auch Konflikte eingehen. All das könnte linke Organisierung leisten, auch wenn es knochenharte Arbeit ist und auch viel Geduld erfordert.
Froni, wir sind schon am Ende angelangt unserer heutigen Folge. Vielen, vielen Dank, dass du heute da warst und dir die Zeit genommen hast, hinter die Ideen der Esoterik zu blicken und zu erklären, warum sie immer wieder Aufwind erleben und so machtvoll auch sind und was wir als Linke gegen diese gefährlichen Ideen tun können. Dankeschön, dass du da warst.
Danke nochmal für die Einladung.
Das war sie, unsere brandneue Folge Kein Katzenjammer. Die nächste Folge gibt's am nächsten Sonntag um 12 Uhr und die kann dann auf Spotify, auf Apple iTunes und jeder anderen Podcast-Plattform gehört werden und auch einfach auf unserer Website www.jungelinke.at. Und nicht vergessen, wenn ihr schon mal auf unserer Website seid, ihr könnt euch bereits für unseren Bundeskongress, den größten bisher, von 6. bis 9. Jänner in Velden am Wörthersee anmelden. Einfach auf unsere Homepage www.jungelinke.at gehen und das Anmeldeformular ausfüllen. Und wenn ihr uns dann auf Instagram oder Facebook folgt, dann bekommt ihr auch noch mit, wann die nächsten Junge Linke Bezirkstreffen in eurer Nähe stattfinden und könnt uns auch schon vor dem Bundeskongress kennenlernen. Schaut doch einfach beim nächsten Treffen der Bezirksgruppe eurer Nähe vorbei. Bringt euch ein, lernt andere Junge Linke kennen, aufgrund des Pandemiegeschehens aktuell auch ganz sicher virusfrei online. Bis dann und bis zum nächsten Mal.